An sich ist der Text von Friederike Mayröcker so, dass er herausfordert, darauf zu antworten, dazwischen was hineinzuschieben. Es ist so, wie wenn man die Lektüre sozusagen wörtlich weiter empfände oder dann wirklich auch niederschreibt. Also das ist so anregend, dass es einen einfach vorwärts treibt. Und das war eine Gelegenheit, das zu tun, gar nicht noch wissend, was eigentlich da auf mich zukommt. Und das haben wir aber dann im Studio eben so konzipiert, dass die Friederike auf der linken Spur und ich auf der rechten Spur und dazwischen aber doch auch Geflüstertes, wo dann noch eine Stimme wie so ein innerer Befehl aus der Mitte kommt, auch geflüstert. Als wäre das sozusagen eine Eingebung, Einsagerei oder sowas. Das Interessante ist ja, dass du, Friederike, da diesen Text so straight auch gesprochen hast. Das war ja nicht so, dass wir es gemeinsam aufgenommen haben. Das war vielleicht auch ganz gut, dass man nicht reagiert hat direkt, sondern auf den Text reagiert, aber nicht auf die akustische Realisation. Jetzt springt das immer so hin und her, ohne dass da eine scheinbare Einfühlung stattfindet, und das, glaube ich, kommt der Sache doch sehr zugute, hast du auch den Eindruck. Es ist eigentlich davon ausgegangen, dass du mir manchmal Teile deiner Manuskripte schickst und ich schon immer da notiere das jetzt unabhängig, ob da was draus werden soll oder so, wie einfach Einfälle oder auch Rückfragen und sowas Ähnliches ist es eben da auch geworden. Also es ist diese eine straighte Linie, die immer gleich und mit der mächtigen poetischen Rede, ohne sie sozusagen mit Aplomb vorzutragen, durchgeht, und meine Einschübe und auch das Interessante dann, wenn man den Text hat, ist natürlich das, dass man auch schon so Präfigurierungen zustande bringt. Also was bei dir dann später erst kommt, kann ich dann schon vorwegnehmen oder denke ich dann auch schon, aha, und dann kommt sie erst.
Es hat mich ja sehr selber auch dann angeregt und hat mir sehr gut gefallen, aber wir sind sehr lang befreundet und da gibt's sowieso diesen Austausch zwischen den Manuskripten. Also ich kenne viele Manuskripte und Bücher von Bodo Hell und habe da auch immer wieder meine Gedanken dazu geäußert und die Sachen auch gerne gelesen. Also beruht eigentlich auf Gegenseitigkeit, dass man einander dann die Texte vorlegt und dazu sich äußert. Ich habe nicht gedacht, dass Bodo Hell so viel von sich da hineinlegen kann und war dann sehr überrascht und auch, also es hat mich sehr gebannt auch, weil die Sachen sind ja wunderbar, was er dazu es ist wirklich so ein Hineingehen in den Text, des Freundes sozusagen.
Das Glückliche ist ja das, ich würde das ja selber so nicht schreiben können und auch diesen ganzen Lyrismen, um es jetzt einmal so zu nennen, oder auch die Kühnheiten würde ich mir nicht zutrauen, wenn ich nicht deine Vorgaben hätte, die das auch herausfordern. Also eigentlich ist es, ich will nicht sagen ein pädagogischer Text, aber er ermöglicht etwas, wozu man sonst nicht fähig wäre, unter dem Aspekt.
Das glaube ich schon, dass du das fähig wärst.
Aber ja, aber die Kühnheiten traue ich mir dann doch nicht zu, dass Assoziationen auftauchen, die bei dir ja schon viel wilder sind und meine dann sozusagen überhaupt erst möglich machen. Und natürlich war Schumann ja schon in deinen frühen Büchern, also in den vier Musikerbiografien von Heiligenanstalt, war das ja schon dieses Dreieck damals allerdings.
Ja, war ein bisschen anders angelegt. Genau, ja. Das war ein Text, den habe ich 1978 ist er herausgekommen und da war ich also noch völlig im puren Experimentieren, das ja im Laufe der Jahrzehnte dann sich ein bisschen geändert hat, obwohl ich ja immer noch dran hänge an dem experimentellen Arbeiten, aber nicht nur. Da habe ich einen eher kurzen Text gemacht über das Dreieck, über das angebliche Dreieck, man weiß ja nicht, ob das wirklich so war, angebliche Dreieck Robert Schumann, Clara Wieck, Clara Schumann und Johannes Brahms. Und das hat mich sehr interessiert. Ich habe damals auch ziemlich viel recherchiert und vor allem habe ich viel Brahms und viel Schumann gehört. Aber es geht ja auch nicht, bei diesem Hörspiel geht es mir ja nicht um die Musik, sondern es geht mir ja um anderes, es geht mir um die Sprache wie immer. Und Bodo Hell hat das natürlich wunderbar aufgenommen und hat es in seiner Art, die also ungeheuer viel mitbringt. Du bringst ja ungeheuer viel an Wissen mit und Dinge, die ich überhaupt nicht gewusst hätte, die bringst du dann mit. Und dadurch ist es auch so schön geworden und so. Also dieses, vor allem diese Sache mit Wegwert, die habe ich ja immer wieder mir angehört, da in dem Durchgang, wo kein Mensch stehen geblieben ist. Es hat niemanden interessiert. Aber es ist schön gewesen.
Aber jetzt haben schon die Mädchen haben geraucht, die türkischen Mädchen, die dort irgendwie da um die Ecke waren, weil ja doch auch dort, glaube ich, der Abfallraum war und so. Aber es war ja was hingestellt, wo man sitzen konnte.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass wir, weil du sagst eben, die Musik spielt für dich keine Rolle, es war natürlich schon so, dass diese Momente, weil du ja von zwei Figuren ausgehst, der Komponist und die Pianistin, ja. Und das kommt immer wieder, also das greifst du auf. Jetzt war es schon so, dass man für die Radiofassung dann kleine Partikel von Musik verwendet haben, aber nicht das, was man von Schumann kennt, die Träumerei oder so irgendwas, sondern seine Barockstudien, also wo er sich mit der Barockmusik und der Strenge der Barockmusik und Johann Sebastian Bach beschäftigt hat. Und das sind eben diese zwei Teile. Das eine sind die kanonischen Veränderungen, das heißt sechs Stücke in kanonischer Form, und das andere, das sind die symphonischen Etüden, ja, auf die du dich ja beziehst im Text. Mit, ja. Und daher kommt ein ganz kurz, aber die Musik ist ähnlich eingesetzt wie die Sprache, eigentlich nur als rapide Zitatweise. Und das ist sehr spannend, dass das funktioniert, glaube ich. Es ist eingeworfen wie herausgezogen sozusagen aus irgendeiner, fast anachronistisch eigentlich im Grund, weil es sind ja so viele Anachronismen drin, also Sprünge, die natürlich in die Gegenwart hineingehen,
ja,
in jeder
ja.
Form, wenn du das ins Café Drexler gehst, um das nochmal kurz zu sagen.
Ja. Naja, ich lasse sie eigentlich in der Gegenwart sprechen, und der Robert Schumann zum Beispiel gibt telefonisch, hat es damals wahrscheinlich noch nicht gegeben. Also ich habe versucht eben diese Personen, das war mir ein Bedürfnis, die Personen hereinzunehmen in die Gegenwart. Darum geht man auch ins Drexler.
Ja, und das ist die ganze Körpernähe, die da ist. Und wenn du gehst ja auf das hin, dass er sich an der rechten Hand den Ringfinger zugebunden hat, aus gewissen Gründen, und gehst ja darauf ein. Aber es sind natürlich, der Finger spielt dann gleich ganz eine andere Rolle noch bei dir.
Ja.
Also es sind auch sexuelle Konnotationen drinnen, die sofort anspringen, aber aufgrund der Sprachlichkeit eben und aufgrund des Wahns natürlich, der da steckt in jemanden, der dann in den reingeht.
Ich habe da recherchiert, ich habe bekommen von einem Bekannten aus Deutschland, der ist übrigens Komponist und kennt sehr gut Schumann und seine ganze Umgebung, seine Musik auch sehr gut, und der hat mir gegeben ein Buch, also ein Konvolut, wo die Ärzte damals 1854 bis 1856, während Schumann in Endenich in der Klinik war, in der Nervenklinik, wurde also alles genau verzeichnet, den ganzen Tagesablauf, was Schumann, wie es Schumann gegangen ist an dem Tag und an dem Tag, und dann Briefe, die er empfangen hat, Besuche, die gekommen sind, Brahms vor allem, und die Tagebuchaufzeichnungen von Clara Schumann. Und das war wirklich also ein für mich eine Fundgrube. Ich hätte das nicht schreiben können, wenn ich nicht diese Fundgrube gehabt hätte, wie die Ärzte das damals eben niedergeschrieben haben. Und das hat mich sehr interessiert, bis ins Kleinste, was er gegessen hat und wie seine Verdauung war und so weiter. Also alles ganz genau. Und das wurde da alles also ganz genau aufgezeichnet. Wie er eben diese Tage hingebracht, muss man schon sagen, nicht verbracht, sondern hingebracht hat. Und dass er sich gewehrt hat, mit seinen beiden Begleitern Spaziergänge zu machen. Er wollte allein Spaziergänge machen.
Das Spannende, was das Körperliche betrifft, dass also nicht nur der vierte Finger, sondern auch der elfte Finger, der sagt doch, man braucht, würde einen Teufelsfingersatz brauchen für gewisse, wo man den elften Finger auch noch da hat. Und das ist natürlich ziemlich zweideutig.
Zweideutig?